Herzlich willkommen zu den Next News. Auch heute haben wir wieder exklusive Insider-Infos für euch. Hier zunächst die Themen in der Übersicht. Mazda Gate im Faktencheck, persönliche Botschaft an Kabeldiebe, Basta 44 Cent Preissenkung fürs Schnellladen, neue Wallbox-Förderung, Strafen für Ladepreise, BMW zeigt neuen i3, großer Akkurückruf bei VW, E-Cannonball zur Formel E und Marktbelebung bei gebrauchten E-Autos. Wie ich sowohl euren Kommentaren als auch den YouTube-Statistik-Tools entnehmen konnte, kam die letzte Sendung mit fast 170.000 Aufrufen mal wieder besonders gut an. Abonniere den Kanal, wenn noch nicht geschehen. Das Abo ist kostenlos, aber ich kann euch auch für heute schon heiße Insights versprechen. An dieser Stelle zuerst nochmal vielen Dank an alle fleißigen Spender, die meinem Aufruf in der letzten Sendung zur Unterstützung der Initiative Leipzig-Gießt gefolgt sind. Es gab allerdings auch Nachfragen, dass der Link zur Aktion nicht gefunden wurde. Deshalb habe ich ihn heute nochmal im ersten Kommentar unter dem Video angepinnt. Unterstützung ist weiter willkommen. Ich würde mich sehr freuen. Mazda Gate im Faktencheck. Wir bleiben zuerst noch kurz bei der letzten Sendung und starten mit einer kurzen Nachlese. Es geht um den Mazda 6e. Thema war ein mutmaßliches BMS-Softwareproblem bei der Variante mit der kleinen Batterie. Es droht ein plötzliches Liegenbleiben wegen fehlerhafter Reichweitenberechnungen. Dass ich mit meiner Einschätzung offenbar richtig lag und es sich hier tatsächlich um ein Serienproblem im winterlichen Autobahnbetrieb handelt, bestätigten auch weitere betroffene Nutzer in den Kommentaren. Hier Nummer 1. Auch wir hatten einen solchen Vorfall mit rapidem Abfall nach 20% Akku auf 0% nach wenigen Kilometern. Oder hier, bei einer Autobahnabfahrt fiel plötzlich der Akkustand von 10 auf 3%. Oder hier ein Kunde der ersten Stunde, der das Problem kennt und sich bereits mehrfach vergeblich an Mazda gewendet hatte und deshalb Meldungen beim Kraftfahrtbundesamt gemacht hat. Und hier, genau wie beschrieben, aktuell steht das Auto in der Werkstatt und man hat natürlich nichts gefunden. Auf Nachfragen bei der Kundenbetreuung werden 2 anstehende Software-Updates für die nächsten Monate in Aussicht gestellt, jedoch ohne konkreten Bezug darauf, ob das beschriebene Problem damit behoben wird. Meine Anfrage bei der Mazda-Pressestelle blieb leider unbeantwortet. Augenscheinlich gibt es also nicht nur ein Problem beim Auto, sondern möglicherweise auch bei der Fehlerkultur des chinesischen Plattformpartners. Persönliche Botschaft an Kabeldiebe. Auch das Thema Kabeldiebstahl an Schnellladestationen ist leider weiterhin ein Dauerbrenner. Wer meine große Reportage zum Thema gesehen hat, weiß ja, dass ich mit vielen Betreibern in Kontakt stehe. Aber ich schaue mir auch weiterhin Tatorte hier in der Region oft selbst an, weil man aus den Umständen oft auch Rückschlüsse über den Tathergang und somit auch das Täterprofil ziehen kann. Beziehungsweise teilweise ist auch eine Zuordnung zu Wiederholungstätern möglich. Meine Fallanalyse zu den einzelnen Fotos muss ich euch aber leider schuldig bleiben, weil ich öffentlich keine Informationen teilen will, die Tätern helfen könnten. Die Fallzahlen sind weiter hoch. Zuletzt wurde mir NRW als Schwerpunkt berichtet, aber auch aus Dresden habe ich mehrere Meldungen bekommen. Hier in Leipzig ist aktuell vor allem der Osten der Stadt betroffen. In den letzten Wochen wurden insgesamt mindestens 25 Kabel gestohlen. Das Muster der Taten lässt darauf schließen, dass es sich fast immer um lokale Täter oder lose Tätergruppierungen handelt, also keine überregionalen Banden. An meiner Fahrradstrecke zur Arbeit liegt übrigens relativ abgelegen diese Ladestation, die in der Vergangenheit bereits 5-mal betroffen war. Vor einigen Tagen habe ich dann im Gras neben der Station diesen Aushang mit einer Botschaft an Kabeldiebe gefunden. Hier die Botschaft des unbekannten Verfassers. Werden Sie glücklich, stehlen Sie kein Kupfer, gehen Sie arbeiten, haben Sie viel mehr Geld, unterstützen Sie mit Ihren Steuern arme Menschen und schlafen Sie nachts besser. Sprachlich ist das nicht ganz perfekt, vielleicht stammt ja die Botschaft von einem Nicht-Deutsch-Muttersprachler. Tja, was wäre denn eure Botschaft an Kabeldiebe für so einen Aushang an der Ladestation? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Aber auch der Betreiber der Station hat reagiert. Es gab mal wieder neue Kabel, aber diesmal besonders geschützt. Auch an den Nahtstellen zur Station und zum Stecker sieht die Lösung sehr robust und solide aus. Ich bin optimistisch, dass diese Art von Schutz gegen den vermuteten Täterkreis hilft. Auch die Stadt Merseburg westlich von Leipzig war zuletzt einer der Hotspots. Hier konnte ich an einer Allego-Station ein neues Schutzsystem sehen und auch ertasten. Unter einer schnitthemmenden Ummantelung befindet sich eine Art Exoskelett mit mehreren längslaufenden massiven Stahlseilen, die von Schellen in Position gehalten werden. Wir sind in eine Phase eingetreten, wo sich die Betreiber mit verschiedenen Mitteln zur Wehr setzen und damit zugleich eine Art Verdrängungswettbewerb zwischen den Betreibern startet. Viele probieren aktuell aus, welche Lösungen funktionieren und ob es möglicherweise negatives Feedback von Ladekunden zum Handling gibt. Falls die Täter weitermachen wollen, müssen sie jetzt entweder deutlich mehr Aufwand betreiben, besseres, teureres Werkzeug beschaffen, mehr Zeit an der Station verbringen oder an schlechter geschützte Stationen ausweichen. Diese wiederum sind dann vielleicht an belebten Orten oder Kamera überwacht und die Täter sind möglicherweise weniger ortskundig, was der Polizei bei einer Verfolgungsjagd helfen könnte. Ich bleibe auf alle Fälle dran beim Thema und werde regelmäßig berichten. Basta 44 Cent. Preissenkung fürs Schnellladen. Diese Woche gab es einen echten Knaller am Lademarkt. Was für manch einen vielleicht normal und harmlos klingt, ist aus meiner Sicht ein echter Big Point für mehr Wettbewerb. Vattenfall hat die Preise an den eigenen Ladestationen flächendeckend um je nach Standort ca. 20-30% gesenkt. Schnellladen kostet jetzt deutschlandweit 44 oder 49 Cent pro Kilowattstunde. Kein Abo, der Preis gilt ab der ersten Kilowattstunde und egal, ob ihr euch die App installiert und dort bezahlt oder einfach ad hoc an der Ladestation, der Preis ist immer der gleiche. So viel Transparenz und preisliche Fairness ist im Lademarkt aktuell leider alles andere als selbstverständlich. Beispiele werden wir später in der Sendung gleich noch sehen. An fossilen Tankstellen gehen die Preise durch die Decke, während öffentliches Laden zunehmend günstiger und ganz nebenbei auch deutlich einfacher für E-Auto-Neukunden wird, diese günstigen Preise auch zu finden und zu nutzen. Vattenfall betreibt in Deutschland aktuell 1000 Schnellladepunkte an knapp 300 Standorten. Anders als bei vielen Discounter-Ladestationen wird zudem nahezu durchweg eine hohe Ladeleistung geboten, oft 180 oder 360 Kilowatt. So, und warum ist dieser Schritt jetzt aus meiner Sicht so ein starkes Signal für den Wettbewerb? Wir haben ja in der letzten Sendung gezeigt, dass es durchaus auch Geschäftsmodelle gibt, bei denen Betreiber von Ladestationen sehr hohe Preise aufrufen und darauf warten, dass sich Kunden an ihre Stationen verirren, denen der Preis egal ist. Meist sind es Dienstwagenfahrer. Und wer die Kommentare unter dem letzten Video gelesen hat, konnte auch sehen, dass viele von ihrem Arbeitgeber gar nicht die Möglichkeit bekommen, die Preise überhaupt einzusehen und somit zu vergleichen. Und diese hohen Umsätze für einzelne Ladevorgänge gehen zumindest bei Vattenfall durch diese Preissenkung jetzt verloren. Stattdessen hat man sich entschieden, für alle Kunden, vor allem für Privatkunden, ein sehr attraktives Angebot zu machen. Fehlende Ladestationen im Wohnumfeld und hohe Preise für öffentliches Laden werden zu Recht oft als Hindernis für Kunden ohne private Lademöglichkeit beim Umstieg aufs E-Auto angeführt. Da sich die meisten Vattenfall-Standorte auf Supermarktparkplätzen befinden, gibt es aus meiner Sicht hier das passende Angebot für Alltagslader. Und an dieser Stelle auch noch ein paar Worte zum Preis. Auch ich bin Unternehmer und kenne die Kosten für so einen Ladepark, sowohl die Investitionen als auch für den laufenden Betrieb. Die Themenüberschrift Basta 44 Cent ist eine bewusste Anspielung auf das Deutschlandnetz, denn ursprünglich sollte ja dort eine atmende Preisobergrenze für die geförderten Ladestationen von 44 Cent gelten, die aber damals rechtlich nicht umsetzbar war. Und dieser Wunschpreis war natürlich keine politische Erfindung. Grundlage solcher Zielmarken sind normalerweise Kalkulationen, vertrauliche Befragungen von Marktteilnehmern und Berechnungen zu Auslastung und Markthochlauf. Diese 44 Cent waren damals sozusagen sowas wie der Mindestlohn, den Betreiber von Ladestationen für einen langfristigen, aber zugleich auch auskömmlichen Betrieb von Stationen brauchen, zumindest wenn die Auslastung stimmt. Aber diese Zahl ist ja inzwischen auch schon 5 Jahre alt und auf der Welt ist viel passiert. Insofern sei etwas Toleranz nach oben durchaus gestattet. Auch im Vergleich zu den Abo-Angeboten von NBW und Ionity muss sich Vattenfall nicht verstecken. Zwar wirken die 39 Cent im Abo der Wettbewerber auf den ersten Blick deutlich günstiger, aber ich muss ja auch die Grundgebühr von monatlich 11,99 Euro mit auf den Kilowattstundenpreis umlegen. Wenn man einen durchschnittlichen Schnellladevorgang mit 30 Kilowattstunden ansetzt, muss ich im 39 Cent Abo in einem Monat zunächst 8-mal aufladen, um überhaupt erstmal auf 44 Cent runterzukommen. Verglichen mit den 49 Cent bei Vattenfall wären es im 39 Cent Abo 4 Ladevorgänge monatlich zur Preisgleichheit. Aber ohne Abo habe ich eben auch die volle Freiheit und muss auch nichts kündigen, wenn ich es nicht mehr brauche. Den Link mit einer Übersicht aller Vattenfallstationen habe ich euch unterm Video in die Infobox gepackt und ebenfalls im ersten Kommentar mit angepinnt. Ansonsten könnt ihr euch auch einfach die InCharge-App runterladen und dort den Vattenfallfilter setzen. Knapp die Hälfte der Stationen bietet übrigens den günstigeren Preis von 44 Cent. Es ist also nicht nur ein Feigenblatt fürs Marketing. Vattenfall hat mir übrigens auf Nachfrage mitgeteilt, dass es sich keineswegs um ein Aktionsangebot handelt, sondern um eine zunächst unbefristete Preissenkung. Und zur Abrundung hier nochmal der Vergleich zum aktuellen Stand im Deutschlandnetz. Die 44 Cent gibt es aktuell bei keinem einzigen Anbieter und die 49 Cent gerade mal an 15 Standorten. Insofern ist diese Vattenfall-Preissenkung schon eine Ansage für mehr Wettbewerb, mehr Umsatz durch mehr Auslastung, statt einfach nur Fantasiepreise aufzurufen und diese auch noch schönzureden. Neue Wallbox-Förderung. Ich schaue ja aktuell öfter mal im Bundesanzeiger vorbei, weil ja E-Auto Deutschland auf die neue Förderrichtlinie zur E-Auto-Prämie wartet. Aber eine andere Förderung war schneller, und zwar die für Ladeinfrastruktur in und an Mehrparteienhäusern, veröffentlicht am Dienstag. Zuständig ist das Bundesministerium für Verkehr. Mehrparteienhäuser sind per Definition Gebäude zur ganzjährigen Bewohnung durch private Haushalte mit mindestens 3 baulich getrennten Wohneinheiten. Die passenden Stellplätze müssen sich außerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes befinden und der Nutzerkreis ist fest bestimmt, in der Regel durch die Bewohner der Immobilie. Gefördert werden die Anschaffung und Errichtung der Ladeinfrastruktur, wahlweise Typ 2 oder CCS-Anschluss bis 22 kW. Außerdem werden Netzanschluss, Kosten für Installation bis hin zum Travo sowie gegebenenfalls notwendige Baumaßnahmen zur Anpassung von Grundflächen oder Straßen. Nicht förderfähig sind Ausgaben für die Planung, Genehmigung und den Betrieb der Ladeinfrastruktur. Antragsberechtigt sind natürliche und juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts, konkret die Wohnungseigentümer, Eigentümer eines Mehrparteienhauses, Eigentümer von Stellplätzen und Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes. Ein vorzeitiger Maßnahmebeginn ist nicht zulässig. Mit der Umsetzung der Fördermaßnahme hat das Ministerium einen Projektträger in Berlin beauftragt. Die Förderquote kann theoretisch bis zu 100% betragen. Dazu heißt es konkret: Die tatsächliche Höhe der Förderquote im Rahmen dieser Förderrichtlinie wird über den Zeitraum der Laufzeit der Förderrichtlinie im Vorfeld des jeweiligen Förderaufrufs im Sinne einer effizienten Fördermittelverwendung auf ihre Angemessenheit überprüft, angepasst und in diesem festgelegt. Zu den Fördermittelaufrufen heißt es, das BMV, also Verkehrsministerium, wird zielgruppenspezifische Förderaufrufe veröffentlichen, in denen spezifische Voraussetzungen zu den jeweiligen Zuwendungsempfängern festgelegt werden können. Auch beim Umfang sind Einschränkungen möglich. Die förderfähigen Gegenstände und Maßnahmen können durch den jeweiligen Förderaufruf eingeschränkt werden. So kann zum Beispiel auf bidirektionales Laden oder geteilte Nutzung hin konkretisiert werden, aber auch soziale Komponenten sind theoretisch möglich. Am Mittwoch gab es dann auch die öffentliche Vorstellung durch Minister Patrick Schnieder. Insgesamt steht ein Budget von 500 Millionen Euro bereit. Pro Stellplatz bzw. Ladepunkt liegen die Maximalbeträge bei 1.300 ohne bzw. 1.500 mit Wallbox. Beim bidirektionalen Laden sind 2.000 Euro möglich. Zum Start gibt es 3 Förderaufrufe. Anträge können ab dem 15. April gestellt werden. Bei in Anführungsstrichen kleineren Antragstellern sollen die Anträge direkt nach Eingang bearbeitet werden und bei Bewilligung wird ein Festbetrag zugewiesen. Anträge können bis zum 10. November gestellt werden. Für Unternehmen mit größerem Wohnungsbestand erfolgt die Vergabe auf Basis eines wettbewerblichen Verfahrens. Antragsschluss ist dort bereits der 15. Oktober. Insgesamt ist dieses Förderprogramm ein wichtiger Baustein, um die Verhinderungskultur in weiten Teilen des Immobiliensektors aufzubrechen. Und am Ende ist es natürlich auch eine Wertsteigerung für die Immobilie. Vielleicht schaut man jetzt weniger darauf, warum Ladeinfrastruktur so nicht geht, sondern wie es vielleicht doch gelingen kann. Strafen für Ladepreise. Diese Woche hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der falsche oder unvollständige Preisangaben an Ladestationen mit bis zu 100.000 Euro Bußgeld bestrafen soll. Es geht dabei um eine Anpassung der Preisangabenverordnung an bestehendes EU-Recht, konkret die allseits beliebte A4-Verordnung. Falsche oder unvollständige Preisangaben sollen sanktioniert werden und die Regierung will so mehr Transparenz schaffen. Bislang fehlte den Behörden nämlich eine rechtliche Handhabe für solche Sanktionen. Der vollständige Entwurf liegt mir leider nicht vor, aber Heise Autos berichtet in einem Artikel. Aus meiner Sicht muss man allerdings sagen, dass es aktuell im Markt rein formal bei der Umsetzung der Preisangaben in der Werbeanzeige für den Kunden eigentlich keine Beanstandungen gibt. Das Problem liegt eher im Bereich mangelnder Transparenz und dass die Kunden teilweise gar nicht verstehen, dass bei der Nutzung eines Fahrstromanbieters mit Ladekarte nicht der Preis an der Ladestation ausschlaggebend ist, sondern der Preis, den sich der Kunde tagesaktuell in der App seines Anbieters raussuchen muss. Trotzdem ist so ein Gesetz natürlich wichtig, um allein erstmal der EU-Verordnung A4 zur Durchsetzung zu verhelfen. Und in meinem Postfach gehen durchaus regelmäßig Bewerbungen von Ladestationsbetreibern ein, die sich für die neue Strafe qualifizieren. Beispiel Tesla. Hier werden Stand Donnerstag in Österreich bei Ad-Hoc-Bezahlung an einigen Standorten immer noch ausschließlich Minutenpreise abgerechnet. Das ist illegal. Aber offenbar gibt es in Österreich auch noch Sanktionslücken. Beispiel Betreiber Cut Power, hier eine Ladestation an der Ostsee. Hier wäre zunächst zu klären, ob ein Preis von 91 Cent pro Kilowattstunde angemessen im Sinne der EU-Verordnung ist. Eine Startgebühr, so wie hier 36 Cent, ist aber für Ladestationen ab 50 kW Leistung ganz klar illegal und somit ein Verstoß gegen die EU-Verordnung. Die nächste Bewerbung für 100.000 Euro Strafe kommt von den Stadtwerken aus Augsburg. Laut neuer Preisliste ab dem 1. April fällt im Bereich DC-Laden ad hoc einmalig 1,50 Euro Startgebühr an. Die Datenlage der Bundesnetzagentur liefert mindestens einen Ladepunkt mit mehr als 50 kW. Somit ist diese Preiskomponente an dieser Station illegal. Grüße gehen auch raus an die Versorgungswerke Hannover-Schmünden. Beispiel hier Schnelllader an der A7. Ad-Hoc-Zahlung über statischen QR-Code kostet stolze 1,13 Euro. Hier wäre das Kriterium Angemessenheit zu prüfen. Ein Mindestumsatz von 5,65 Euro ist aber in der A4-Ordnung nicht als zulässige Preiskomponente vorgesehen. Auch hier besteht aus meiner Sicht dringender Handlungsbedarf. Noch viel wichtiger ist dieses Strafmaß aus meiner Sicht dafür, um saubere Meldungen der Preisangaben an die zentrale deutsche Meldestelle bei der Mobilität durchzusetzen. Stichtag für das Vorliegen aller Meldungen mit tagesaktuellen Ad-Hoc-Preisen ist der 14. April, also noch grob 2 Wochen. Die Mobilität ermöglicht dann digitalen Zugriff für alle Daten, damit dann diverse Preisvergleichs-Apps oder sogar Google Maps die Ad-Hoc-Preise von Ladestationen in Echtzeit überall anzeigen können. Denn zuletzt wurden ja Ad-Hoc-Preise von vielen Betreibern gerne mal verschwiegen und man musste an die Ladestation hinfahren, um auf dem Display die passende Preisauskunft zu bekommen. Hintergrund der Heimlichtuerei sind ja oft überzogene Ad-Hoc-Preise zur Rechtfertigung hoher B2B-Preise, die wiederum die Abzocke von Dienstwagenfahrern ermöglichen sollen. Damit ist hoffentlich bald Schluss. Die EU hat die passenden Regeln aufgestellt und der deutsche Staat will sich von den Betreibern nicht länger auf der Nase rumtanzen lassen. Leider ist aber die EU-Verordnung in einigen Punkten noch sehr schwammig. So ist ja dort die Rede davon, dass die Preise angemessen sein müssen, ohne dass dieser Umstand näher definiert wird. Auch an anderen Stellen gibt es Interpretationslücken, die ja auch dazu geführt haben, dass Europas größter Ladekartenanbieter DCS Klage gegen Deutschlands Nummer 4 für schnelles Laden EWE Go erhoben hat, um eine rechtliche Klärung zur Preisgestaltung herbeizuführen. Wir hatten mehrfach berichtet. Für dieses Jahr steht nun eine Novellierung der A4 an und die EU hat die Sondierung gestartet. Auf der Seite heißt es, die Kommission möchte ihre Meinung einholen. Gemeint ist also meine und eure Meinung. Zu dieser Sondierung können Sie sich jetzt äußern. Ihr Feedback wird bei der Entwicklung und Erarbeitung dieser Initiative berücksichtigt. Die eingegangenen Rückmeldungen werden auf dieser Website veröffentlicht. Wenn man sich dort zu Wort meldet, kann man natürlich auch allgemeine Missstände beschreiben. Man kann aber auch sich die EU-Regelung einmal komplett reinziehen und dann Verbesserungsvorschläge zu den einzelnen Punkten machen. Auch diesen Link zur Teilnahme findet ihr unter dem Video. BMW zeigt neuen i3. Und damit bereits das zweite Modell der neuen Klasse. Der Name ist ja eigentlich bereits bekannt vom Erstlingswerk, der ja vor einiger Zeit ausgelaufen ist. Der neue i3 hat aber mit dem alten nicht viel gemeinsam, außer dass es beides E-Autos sind. Bei der Präsentation in München sprach BMW sogar vom besten Dreier, der jemals gebaut wurde. Zum Start gibt es die Variante i3 50 xDrive, also einen Allradantrieb mit 345 kW Leistung. Der 108 kWh Akku soll dem Auto eine Normreichweite von sagenhaften 900 Kilometer ermöglichen, wobei diese Angabe noch vorläufig ist. Am Schnelllader sind dank 800-Volt-System Ladeleistungen von 400 kW möglich. BMW spricht von 400 nachgeladenen Kilometern in 10 Minuten. Produziert werden soll das Auto im BMW-Stammwerk in Milbertshofen im Norden Münchens. Die ersten Auslieferungen sollen im Herbst beginnen. Mit dem Start des neuen Modells wird der bisherige BMW i4 vermutlich eingestellt. Großer Akkurückruf bei VW. Jetzt also doch großer Akkurückruf bei mehreren Modellen auf der VW MEB-Plattform. Betroffen sind insgesamt knapp 100.000 Fahrzeuge der Modelle VW ID.3, 4, 5 und 7, ID. Buzz und Cupra Born, davon ca. 26.000 Fahrzeuge in Deutschland. Der Rückruf ist bereits beim Kraftfahrtbundesamt gelistet und erste Kunden haben auch schon Post bekommen. Beim Cupra Born betrifft es Modelle aus der Produktion von Februar 2022 bis April 2024, bei VW lediglich Juni 2023 bis August 2024. Laut KBA besteht grundsätzlich Brandgefahr, allerdings sind Vorfälle mit Sach- oder Personenschäden nicht bekannt, was vermuten lässt, dass es bisher keine gab, also dass es sich klar um eine vorbeugende Maßnahme handelt. Zum Problem heißt es beim KBA, nicht der Spezifikation entsprechende Module in der Hochvoltbatterie können zu einer Reichweitenabnahme und dem Aufleuchten einer gelben Kontrollleuchte führen. Es besteht Brandgefahr. Die Autos werden jetzt also in die Werkstatt gerufen. Ein Software-Update wird durchgeführt, die Hochvolt-Batteriemodule werden geprüft, sofern erforderlich werden einzelne Module der Hochvolt-Batterie ersetzt. Auch ein erstes Kundenanschreiben liegt mir vor, zufällig für ein Auto, das wir hier auf dem Kanal schon mal gezeigt haben. Dieser ID.Buzz Camper ist schon quer durch Europa gefahren und geht stramm auf die 100.000 Kilometer zu. Das Auto war im August hier zu Besuch am Standort und ich hatte ein Avilo-Batteriezertifikat erstellt. Das Ergebnis war mit 93% SOH angesichts der Laufleistung durchaus positiv. Auch der Blick auf die Zellspannungen zeigt ein relativ homogenes Bild. Zwar ist eine Zelle etwas schwächer als die meisten anderen, aber 8 mV sind für Akkus dieser Laufleistung absolut kein Drama. Post gab es trotzdem und der Inhalt ist durchaus, sagen wir mal, straff formuliert. Zunächst wird das Problem und die Folgen umrissen, nämlich, dass die Hochvoltbatterie möglicherweise nicht unseren hohen Qualitätsstandards entspricht. Die Folge wäre ein spürbarer Reichweitenverlust, Warnmeldungen im Fahrzeug bis hin zur thermischen Überlastung mit resultierendem Fahrzeugbrand. Bei einem Fahrzeugbrand soll man übrigens sofort anhalten und das Fahrzeug verlassen. Zu Vorsorgemaßnahmen seitens des Kunden heißt es wörtlich, bis zur Überprüfung und Reparatur Ihres Fahrzeuges ist es zwingend erforderlich, dass Sie Ihr Fahrzeug nur bis maximal 80% in Klammern Battery Care Mode und im Freien laden. Das Fahrzeug kann unter Beachtung dieser Hinweise weiter genutzt werden. Worin der Fehler konkret besteht, wird also in der Kommunikation nicht genannt. Aber aus dem Kontext ist eigentlich klar abzulesen, dass es wohl weniger um konstruktive Mängel geht, als vielmehr um einzelne mangelhafte Batteriezellen innerhalb der Module. Gegenüber den Händlern hat VW das auch bestätigt. Intern ist die Rede von Batteriezellen, die aufgrund eines Fertigungsfehlers beim Lieferanten eine erhöhte Selbstentladung aufweisen. In der Werkstatt wird dann also zunächst das Software-Update aufgespielt. Außerdem hat VW den Händlern auf Basis bereits vorliegender Daten eine sogenannte Blacklist mit verdächtigen Modulen bereitgestellt, die in jedem Fall getauscht werden müssen. Darüber hinaus erfolgt ein Batteriecheck, um zu prüfen, ob weitere Module betroffen sind, bei denen vorab kein erhöhter Verdacht bestand. Der zeitliche Rahmen ist je nach tatsächlichem Aufwand mit 2 bis 8,5 Arbeitsstunden angesetzt. Im Rückrufschreiben wird gegenüber den Kunden vorsorglich auf einen möglichen Werkstattaufenthalt von mehreren Tagen hingewiesen. Die Aktion wird vom KBA überwacht und wer der Aufforderung nicht nachkommt, dem droht irgendwann nach mehreren Mahnungen sogar eine kostenpflichtige Zwangsstilllegung des Fahrzeuges. Tja, jetzt also doch waren meine einführenden Worte, denn in den letzten beiden Jahren gab es immer wieder Einsendungen von Zuschauern mit Verweis auf andere Quellen zu Batterieproblemen bei VW. Meine Antwort war meistens sinngemäß, dass es sich ja keineswegs um eine Neuigkeit handelt. Die MEB-Plattform von Volkswagen war in der Vergangenheit durchaus berüchtigt für schwankende Qualität bei den verwendeten Batteriezellen. So schrieb mir ein Zuschauer sinngemäß, dass er ja grundsätzlich sehr zufrieden sei mit seinem ID.3, aber er habe schon dreimal die Fehlermeldung Elektrosystem gehabt und jedes Mal sei das Auto 2 Tage in der Werkstatt zum Modultausch gewesen. Nur 2 Tage war übrigens meine Antwort. Das ist grundsätzlich für diesen Aufwand ein guter Wert. Das Problem sind also einzelne Zellen eines Batteriepacks, die deutlich schneller altern als der Rest. Die schlechteste Zelle bestimmt dann die Reichweite und wird somit zum Problem. Wir hatten hier auf dem Kanal bereits im September 2022 über ähnliche Probleme berichtet. Damals gab es aber keinen offiziellen Rückruf, sondern die Probleme wurden lediglich intern über eine sogenannte Serviceaktion behandelt. Der Ablauf war damals aber fast identisch zu heute. Auch damals gab es eine interne Liste mit betroffenen Modulen und Fahrzeugen. Auch damals gab es Fahrzeuge, die außerhalb dieser Liste Auffälligkeiten zeigten. Und auch damals handelt es sich vermutlich um eine hohe 5-stellige Anzahl von Fahrzeugen. Seitdem stehen Fahrzeuge auf der Plattform beim Thema Batteriegesundheit, bei mir natürlich unter besonderer Beobachtung und alles, was ich mit hoher Laufleistung unter die Finger bekomme, wird bei mir im Avilo-Flechtest gecheckt. Echte Treffer hatte ich aber bisher nicht. Hier zumindest mal ein potenziell verdächtiges Fahrzeug, VW ID.3, 58er Akku, 80.000 Kilometer, 93,5% SOH sind zunächst mal noch in Ordnung, aktuell läuft der Akku also rund. Beim Blick auf die Zellspannung zeigt sich aber eine Differenz von immerhin 20 Millivolt, was aber grundsätzlich gerade noch im Toleranzbereich liegt. Allerdings fällt eine Zelle, nämlich Nummer 108, deutlich nach unten ab. Hier habe ich empfohlen, den Akku unbedingt im Auge zu behalten und keinesfalls ohne erneuten Test aus den Garantielimits rauszufahren. Auch ein Avilo Premium Test könnte hier zur Absicherung herangezogen werden. Die Zellen, welches Zulieferers im aktuellen Rückruf betroffen sind, ist übrigens offiziell nicht mitgeteilt. Allerdings wurden mir auch dazu Informationen zugespielt. Auch wenn die zurückgerufene Anzahl von Fahrzeugen sehr groß ist, scheint es sich im Kern des Problems lediglich um weniger als 500 Autos zu handeln. Die betroffenen Batteriezellen stammen demnach aus LG-Produktion eines Werkes in Ungarn mit Produktion Dezember 2022 und Januar 2023, vereinzelt aber auch August und November 2023 und Juni 2024. Verbaut wurden diese Zellen im VW ID. Bus, VW ID. 3 und nur eine Handvoll ID. 7 und ein ID. 4. Tja, und das Wesen einer Plattform besteht ja unter anderem darin, dass ich Batteriezellen flexibel beschaffen und einsetzen kann. Vermutlich nicht betroffen sind übrigens die Plattformgeschwister Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq, Cupra Tavascan und die beiden Ford-Modelle, zumindest liegt offiziell noch nichts vor. Möglicherweise stammen nämlich bei diesen Modellen die Zellen vielleicht vom gleichen Hersteller, aber dann aus einem anderen Werk in Polen und nicht in Ungarn. Bei der VW-Produktpalette gibt es übrigens noch Differenzen zwischen dem Kraftfahrtbundesamt und der Händlerinfo. Das Kraftfahrtbundesamt listet das Modell ID.7 nicht mit, aber auch hier gibt es ganz klar einzelne betroffene Fahrzeuge. So, und jetzt noch ein paar Worte zur Einordnung. Der aktuelle Fall zeigt mal wieder, dass die Produktion von Batteriezellen dauerhaft herausfordernd ist. Es geht hier um kleinste Toleranzen und hohe Präzision in der Produktion. Solche Rückrufe sind nicht nur teuer, sondern grundsätzlich auch einigermaßen rufschädigend und nicht gut fürs Vertrauen ins Produkt Elektroauto. Jetzt kommt aber das große Aber, aus meiner Sicht nämlich die positiven Botschaften. Erstens, in den meisten Fällen zeigen sich solche Probleme in den frühen Jahren der Nutzung und damit innerhalb der Garantiedauer. Es ist also ein Problem des Herstellers und weniger ein Problem des Kunden. Zweitens, es wird nicht vertuscht. Der Name VW hat ja diesbezüglich eine Vorgeschichte. Vermutlich hat noch kein Auto gebrannt, man wird vorsorglich aktiv. Und auch wenn diesmal das KBA mit im Boot ist, war die Aktion 2022 ja eine interne Maßnahme, um Probleme anzugehen, bevor der Kunde überhaupt was mitbekommt. Und so wie es aussieht, geht es ja eigentlich nur um wenige hundert Autos. Und trotzdem holt VW das große Besteck raus und die Kunden bekommen einen kostenlosen Batterietest, um auf Nummer sicher zu gehen. Drittens, Batteriezertifikate, zumindest die von Avilo, liefern tiefe Einblicke und damit ein hohes Maß an Sicherheit für die Kunden im Gebrauchtwagenmarkt. Und viertens, VW scheint das Thema Modultausch im Werkstattnetz gut im Griff zu haben, denn Basis für diesen Rückruf sind ja auffällig gewordene Fahrzeuge, die bereits neue Module bekommen haben. Für die Marke Kia liegen mir nämlich mehrere vergleichbare Fälle vor, wo Werkstätten zunächst offensichtlich defekte Zellen nicht erkennen und sich Reparaturen über Monate hinziehen können. E-Cannonball zur Formel E. In diesem Jahr findet der E-Cannonball bereits zum 9. Mal statt, diesmal aber schon im Frühjahr. Am 1. Mai-Wochenende werden 80 Teams an den Start gehen. Das Spektrum an Fahrzeugen ist dabei wieder extrem breit. Von Motorrädern, PKWs, elektrischen Unikarten bis hin zum Elektro-Truck ist alles dabei. Am Samstag führt die Strecke dann rund um Berlin, je nach Kategorie grob 300 bis 500 Kilometer mit verschiedenen Wertungsprüfungen. Der genaue Streckenverlauf und die Anlaufpunkte für Besucher werden in Kürze bekannt gegeben. Der E-Cannonball ist dieses Jahr zu Gast bei der Formel E. Das heißt auch, der Parc Fermé am Freitag findet direkt neben der Rennstrecke in Tempelhof statt. Und ich habe gehört, dass die Teilnehmer wohl auch den Rundkurs ausprobieren dürfen. Wer als Gast nach Berlin kommt und am Sonntag live das Formel E-Rennen in Tempelhof verfolgen möchte, kann sich mit Rabattcode über einen Link auf der E-Cannonball-Seite rabattierte Eintrittskarten sichern. Es gibt 20% auf alles. Und wer Lust hat, als Teilnehmer mit dabei zu sein, kann sich noch bis zum kommenden Mittwoch bewerben. Marktbelebung bei gebrauchten E-Autos. Die Kriege dieser Welt haben mal wieder schnell und sehr heftig auf die Preise für fossile Energieträger durchgeschlagen und ein Ende ist aktuell leider noch nicht absehbar. Nicht beim Iran-Krieg und auch nicht bei der Blockade oder Zerstörung fossiler Energiequellen. Bei den Strompreisen ist dagegen noch Ruhe. Ich habe mir vorsorglich noch einen Tarif mit Preisbindung bis Ende 2027 gesichert, wobei ein Großteil unseres heimischen Bedarfs über eigene PV-Anlagen selbst erzeugt wird. Angesichts hoher Spritpreise kommen aber offenbar viele Menschen ins Nachdenken, ob nicht so ein E-Auto vielleicht doch besser wäre. Viele haben es vielleicht insgeheim schon länger gewusst und sehen jetzt den passenden Anlass, den Schritt zum Wechsel zu wagen. Wir bei Nextmove verkaufen ja auch ständig gebrauchte E-Autos aus unserer eigenen Mietflotte. Und in den letzten Tagen zeigt sich hier ein stark vermehrtes Interesse, vor allem auch bei Kunden, bei denen man spürt, dass sie noch nicht so tief im Thema drinstecken. Und das ist ja auch gut so. So gab es mehrfach auch Anfragen nach E-Autos verbunden mit Ankaufanfragen für aktuelle Verbrennerfahrzeuge, wobei wir solche Anfragen leider nicht bedienen können. Ein Kunde hat trotzdem bei uns gekauft. Am Telefon merkt man auch eine gewisse Neugierde und zugleich Dankbarkeit, dass man mal jemanden an der Strippe hat, der weiß, wovon er spricht. Da werden gerne auch schnell noch ein paar Fragen nachgeschoben. Einer Kundin hatte ich auch konkret vom angefragten Fahrzeug abgeraten, weil es meiner Meinung nach nicht zum geschilderten Anforderungsprofil passt. Das Ergebnis war, dass die Kundin trotzdem nächste Woche zur Probefahrt kommt und sich für ein Auto interessiert, das eigentlich noch gar nicht inseriert war. Ich habe allein diese Woche 4 Gebrauchtwagen verkauft. Das sind so viele wie in den letzten 3 Monaten davor zusammen. Aktuell im Angebot noch ein Opel Corsa, 5 Jahre alt, SOH 92%, Allwetterreifen, Winterpaket, HU neu für 12.000 Euro. Weiter ein ID.3 in Arnstadt, 3 Jahre alt, 22.000 Kilometer, 58er Akku, SOH 96%, Navi, Allwetterreifen für unter 20.000 Euro. Das ID.3 Inserat hat in 2 Tagen bei mobile.de über 1.000 Zugriffe gehabt und ca. 72 Interessenten haben das Auto auf der persönlichen Beobachtungsliste geparkt. So hohe Zahlen sind bei E-Autos echt ungewöhnlich. Aktuell gibt's auch noch einen Opel Mokka mit Frontschaden und einen BMW i4. Den Link zu unserer mobile.de Händlerseite packe ich euch mit unter das Video. Es kann aber sein, dass zwischen Aufzeichnung und Sendetermin noch Autos aus dem Angebot verschwinden. Für heute war's das. Ich bin in den nächsten Tagen auch mal wieder unterwegs und schaue mir vor allem kleinere E-Autos genauer an. Ein Video kommt schon kommende Woche. Am besten mal die Glocke aktivieren, wenn ihr euch für E-Autos unterhalb der 30.000 Euro Marke interessiert. Ich sage Tschüss und macht's gut.